4 Jahre Bildungsfrauen-Podcast. 50 Folgen. Insgesamt 53 unglaubliche Bildungsfrauen, die mit mir ihre Geschichte geteilt haben. Das muss gefeiert werden. Zur 50. Folge jetzt im November heißt es deshalb hoch die Tassen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt nämlich jetzt eine exklusive Bildungsfrauentasse als limitierte Sonderedition für unschlagbare 12,50 Euro zuzüglich Versand. Du möchtest auch eine Tasse haben und sichtbarer Teil der Bildungsfrauen-Community werden? Dann schreibe mir an shop@bildungsfrauen.de. Wer zuerst bestellt, ist dabei. Zu sehen ist die Tasse auf meinem Blog unter www.bildungsfrauen.de. Ich freue mich, wenn du mit mir feierst und wir zusammen die Tassen hochheben. Bildungsfrauen, der Podcast für alle, die mehr über Frauen im Bildungsbereich wissen wollen. Mein Name ist Sabine Bertram und ich bin Bildungsfrau aus Leidenschaft. Der Bildungsbereich ist riesig und in meinem Podcast öffne ich Türen in unterschiedliche pädagogische Berufsfelder und zeige, wie vielfältig Bildungsarbeit ist. Dazu spreche ich mit inspirierenden Bildungsgestalterinnen, die sich an unterschiedlichen Stellen im Kosmos des lebenslangen Lernens bewegen, also irgendwo zwischen frühkindlicher Bildung und Altenbildung. Was sie alle verbindet? Ihre Begeisterung für Bildung und ihr Wunsch, den Bildungsbereich besser zu machen. Denn da gibt es unglaublich viele Baustellen. Das findest du auch und du möchtest aktiv werden? Dann melde dich gerne bei mir. Vielleicht können wir unsere Energie bündeln. Mehr erfährst du unter www.bildungsfrauen.de. Dort kannst du auch meinen Newsletter abonnieren. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
Also wenn man sich unser Gehirn ja anguckt, wenn du was gelernt hast, ist es eine Dopaminausschüttung. Das heißt, der Mensch ist dafür gemacht zu lernen. Und wie haben wir es geschafft, dass wir im System Schule das so kaputt gemacht haben, dass wir keine Lust mehr haben, dass es keinen Spaß mehr macht zu lernen? Und das müssen wir wieder schaffen. Und das wirklich von Kita bis lebenslang diesen Weg zu gehen.
Es ist so ein großes Spannungsfeld, weil ich bin mittlerweile nach all den Jahren, wo ich in dem Bereich arbeite, an dem Punkt, dass ich es, und ich muss es auch so sagen, mittlerweile auch fast unverschämt finde, dass wir wirklich glauben als Gesellschaft, dass einzelne Personen das alles stemmen müssen.
Gemeinsam für das große Ganze im Bildungsbereich arbeiten. Das ist das Ziel der Future Skills Alliance, kurz FSA. Annemieke Frank und Manuela Mohr, beide Mitglied im Vorstand der FSA, erzählen in dieser Folge, warum sie die FSA ins Leben gerufen haben, was genau Future Skills sind und was sie sich aus dem Zusammenschluss vieler Bildungsmenschen und Initiativen erhoffen. Viel Spaß mit diesem Gespräch. So, jetzt bräuchte es eigentlich einen Tusch, denn ich begrüße euch herzlich zu meiner 50. Bildungsfrauen-Podcast-Folge. Irre, wenn ich wirklich zurückdenke, was in den letzten 4 Jahren passiert ist und wie ich vor 4 Jahren gedacht habe, mal gucken, was aus dieser Podcast-Idee wird. Und jetzt 4 Jahre später ist Folge 50 am Start und die feiere ich heute mit 2 spannenden Bildungsfrauen und zwar mit Manuela Mohr und mit Annemieke Frank. Die beiden sind mir begegnet, als ich neulich bei LinkedIn über einen Post gestolpert bin, dass sich die Future Skills Alliance gegründet hat. Und dann habe ich gedacht, Future Skills Alliance, spannendes Wort, spannendes Thema. Was verbirgt sich eigentlich dahinter? Und dem werden wir heute auf den Grund gehen. Deswegen Manuela und Annemieke, schön, dass ihr da seid.
Hallo Sabine, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und ich freue mich sehr, in der 50. Podcast-Folge dabei zu sein.
Auch von mir ganz, ganz herzlichen Dank. Das wird bestimmt ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Und genau, ich bin ganz gespannt, wo unsere Gesprächsreise überall hingeht. Ja.
Ja, wir fangen einfach mal am Anfang an. Und Manuela oder Manu hatten wir im Vorfeld schon geklärt, dass ich Manu auch sagen darf. Wie genau bist du in den Bildungsbereich gekommen und was machst du da?
Okay, da muss ich drüber nachdenken. Also ich arbeite schon sehr lange im Bildungsbereich. Das ist wirklich so mein Herzensthema. Da habe ich das Gefühl, da kann ich wirklich was verändern. Da habe ich wirklich so die intrinsische Motivation, weil ich irgendwie das Gefühl habe, Bildung betrifft uns alle. Und wenn wir es schaffen, da ein Verständnis für zu entwickeln, wofür Bildung und was wir lernen wollen und wie wir in der Gesellschaft zusammenleben wollen, dann ist das, was wirklich eine große Veränderung auch herbeiführen kann. Und in die Bildung gekommen bin ich auf jeden Fall schon im Studium. Ich habe mich damals sehr viel engagiert und es gab einen Verein, der heißt Rock Your Life, gibt es heute immer noch. Ein sehr erfolgreiches Sozialunternehmen. Und wir haben damals in Berlin den ersten Rock Your Life Verein gegründet. Es gab das Sozialunternehmen und wir haben den ersten, sage ich mal, Ableger in der Stadt Berlin gegründet als Studierende. Und da ging es darum, Coaching-Beziehungen zwischen SchülerInnen und Studierenden zu finden, damit die Studierenden wirklich den SchülerInnen helfen, zum Schulabschluss zu kommen und auch sich darüber Gedanken zu machen, was sie danach machen möchten. Und das hat mich sehr empowert. Das war für mich wirklich so der Weg rein, auch in die schulische Bildung und wirklich zu merken, was für einen Unterschied das macht, wenn SchülerInnen gecoacht werden, individuell begleitet werden, wenn du ihnen einfach die Chance gibst, darüber nachzudenken, was wollen sie aus ihrer Zukunft machen. So, und das, genau, war der Grund.
Und an welcher Stelle stehst du jetzt? Also neben der Future Skills Alliance oder kurz FSA, also du bist ja nicht ohne Grund in der FSA gelandet, sondern du machst ja ganz konkret was.
Genau, ich habe ja das Education Innovation Lab mitgegründet und das Lab ist an einer Schule entstanden, an der Evangelischen Schule Berlin Zentrum. Und für uns ist immer die entscheidende Frage, welche Zukunftskompetenzen wollen wir eigentlich, dass junge Menschen lernen? Und welche Zukunftskompetenzen sind ja auch entscheidend oder auch welche Kompetenzen, oder sag Schlüsselkompetenzen, aber es geht im Kern darum, ja, welches Skillset brauchen wir, brauchen junge Menschen, um ihre Zukunft mitzugestalten? Wenn man sich darüber Fragen macht, kommt man automatisch zu der Frage, welche Lernformate und welche Lernsettings braucht es eigentlich dafür? Damit du solche Kompetenzen wie Empathie, kritisches Denken, kreatives Arbeiten überhaupt ja, ausbilden kannst. Und das ist der Kern sozusagen der Arbeit auch im Lab. Und darüber, genau, das Thema hat mich begeistert. Darüber haben wir uns ganz viele Initiativen zusammengeschlossen. Und das war sozusagen, da können wir später nochmal drüber reden, über die Geschichte der Future Skills Alliance. Aber das war für mich der Grund, die Future Skills Alliance dieses Jahr mitzugründen, weil wir hier ganz viele Initiativen wie unsere, wie das Lab eben zusammenbringen, die auf dem Weg schon ganz viel entwickelt haben.
Ja, danke für deinen Einblick, Manu. Annemieke oder Mieke in Kurzform. Wie war denn dein Weg in den Bildungsbereich und was genau machst du?
Genau, also total spannend, Manu, weil du ja auch meintest vor 8 Jahren, dass ihr das Education Innovation Lab gegründet habt. Ich hatte vor 8 Jahren praktisch so eine Quarter-Life-Crisis, nenne ich das mal. Und ich habe damals in der Werbeagentur gearbeitet und ich habe alles daran gehasst. Also ich war einfach, es hat mich überhaupt nicht erfüllt und ich war richtig unglücklich. Und das war so eine Zeit, wo ich mich gefragt habe, was will ich denn eigentlich aus meinem Leben machen? Und damals habe ich habe eben noch mal gegoogelt, wie dieser Artikel hieß, aber der war so bedeutend für mich. Und das war damals ein Artikel von L. Loon, The Crossroads Between Should and Must. Und das im Kern geht es im Prinzip darum zu sagen, was sind die Dinge, die du tun sollst, die Gesellschaft sagt, irgendwie du sollst einen Job suchen, du sollst deine Eltern sagen, hol gute Noten, mach irgendwie dies und so weiter. Und was ist eigentlich das, wofür dein Herz brennt? Also was ist dieses Muss, was du drin spürst? Und damals in meiner Werbeagentur habe ich halt gesagt, ich habe überhaupt keinen Muss. Ich habe überhaupt kein, dieses Gespür einfach nicht. Und habe dann mich gefragt, irgendwie, was ist das eigentlich, was ich machen möchte? Und so bin ich dann praktisch das sind so viele Einzelstories, aber ich mache es einfach mal kurz. So habe ich dann praktisch so eine kleine Suche für mich gemacht. Was sind denn Themen, die mich begeistern? Und bin relativ schnell auf den Bildungsbereich gekommen. Und das war dann auch durch diesen, den jeder, glaube ich, im Bildungsbereich kennt, diesen TED-Talk von Ken Robinson, ob die Kreativität halt, genau, ob Schulen halt diese Kreativität von uns irgendwie oder von den Kindern halt, er sagt sogar, do schools kill creativity? Und genau, und habe den gesehen und war so, boah, das ist spannend. Das ist doch ein Bereich, wo ich einfach wo ich mich auch ganz viel gefragt habe. Ich mochte auch immer Schule nicht, aber es ist doch so ein wichtiger Bereich, der irgendwie, wo jedes Kind das durchläuft. Und genau, und so bin ich praktisch auf den Bildungsbereich gekommen. Und So bin ich auch damals auf Manu gekommen. Deswegen komme ich da jetzt auch wieder drauf. Als ihr im All wart, hattet ihr auch ein Zitat von Ken Robinson über dieses
Bin
Outline.
großer
Ja,
Fan, ja.
und deswegen, ich hatte, und mein erster Weg rein war tatsächlich, Menschen zu finden, die was in Bildung machen, die anzuschreiben und zu sagen, erzähl mir, was du machst, weil ich habe überhaupt keine Ahnung. Genau, und so bin ich dann immer weiter praktisch reingekommen und habe mit ganz, ganz vielen Menschen mich ausgetauscht, ob es irgendwie Lehrkräfte waren, ob es genau Menschen mit Initiativen waren oder ob es irgendwie Unternehmerinnen waren oder was auch immer. Also wirklich einfach mal geguckt, was ist da eigentlich im Bildungsbereich, was passiert. Und damals dann auch, genau vor 8 Jahren, habe ich die Edu Heroes ins Leben gerufen. Und das war eine Initiative, wo es darum ging, in Kindern praktisch Superkräfte zu wecken. Weil jeder von uns hat Superkräfte und das war damals, da haben wir sehr verspielte so Workshops gemacht und haben immer so, was kannst du gut, was möchtest du gerne? Und zu der Zeit war das Thema ja auch Digitalisierung, ist immer noch nicht gelöst, also ist immer noch ein großes Thema, aber damals gefühlt hat es gerade sozusagen angefangen. Und dann haben wir so Coding-Workshops gemacht mit Kindern und kleinen Robotern und haben dann immer so, im Zentrum war das Kind. Und das Kind sollte immer gucken, genau, was kann es gut und wo möchte es hin? Und das Coding war dann immer nur so eine Seiten, so am Rand sozusagen. Aber gelernt wurde halt durchs Spielen. Und genau, die Edu Heroes sind aber jetzt mittlerweile ein bisschen erwachsen geworden und daraus ist jetzt praktisch eine Agentur entstanden. Und muss sagen, ich hatte echt das riesengroße Glück, dass ich so viele tolle Projekte in den letzten 8 Jahren begleiten konnte und alles von lebenslanges Lernen oder Workshops über auch kompetenzbasiertes Lernen. Wir haben auch mit großen Firmen zusammengearbeitet und uns also so verschiedene Workshop-Reihen ausgedacht. Wir haben wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was habe ich eigentlich? So viele, genau, so viele Projekte einfach da gemacht. Und meine letzte Station war im Prinzip bei Wir für Schule. Da haben wir wieder ganz viel mit, habe ich wieder mit viel mit Schulen zusammengearbeitet. Und jetzt versuche ich gerade den Bogen zur Future Skills Alliance, aber wir wollen ja gleich nochmal über die Future Skills Alliance sprechen. Aber so hat sich praktisch mein Weg in Bildung rein, genau, habe ich meinen Weg in Bildung reingefunden. Und ja, muss sagen, von meiner Werbeagentur bis jetzt sozusagen ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr schöner Bereich und macht einfach unheimlich viel Spaß zu sehen, was sich da auch alles bewegt und genau.
Siehst du, Mike, jetzt habe ich über dich gelernt, dass du in der Werbeagentur vorher warst. Das
Und
wusste
es
ich
war
gar nicht.
grauenhaft, ja. Und wir haben beide bei Sofatutor gearbeitet, weil
Ja,
das
das
war
stimmt.
tatsächlich mein erster Weg, genau,
Aber
in den
nicht
Bildungs.
gleichzeitig.
Nee,
Genau.
genau, nacheinander. Das haben wir dann auch irgendwann mal festgestellt und ja.
Wann
Cool.
und wie habt ihr euch denn kennengelernt, ihr beiden?
Also ich habe damals gesucht nach Menschen, die in Bildung arbeiten und ich hatte Manu damals angeschrieben und gefragt, ob sie mit mir einen Kaffee trinkt. Und dann war ich bei euch im Büro und da saßen wir auf der Brücke. Ich weiß gar nicht mehr, du weißt besser, wo euer altes Büro war, diese Brücke. Und dann habe ich sie einfach ausgefragt, was machst du? Wie
Ja.
machst du das? Und genau, wie können wir Bildung
Ja.
verändern? Und ja.
Ja, ich kann mich wirklich auch noch total gut erinnern. Das war, als wir das Büro noch in der Schule hatten auch. Das war an der ESBZ in Berlin. Und mir hat das Gespräch so gut getan, weil Mieke dann auch einem so viel Motivation zurückgegeben hat. Ich finde, es steckt ja auch immer an, ne? Man braucht auch viel Durchhaltevermögen, auch wenn man was verändern möchte. Und wenn du dann aber auch einen anderen Menschen kennenlernst, der genauso begeistert und genauso brennt für das Thema und dir auch spiegelt, ach, wie toll, dass du dich da so engagierst in dem Bereich, dann stärkt das natürlich auch.
Deswegen sind wir auch beide bei der Future Skills Alliance. Genau, haben wir gesagt, ja.
Also die Begeisterung, ne, die kommt hier sowas von rüber. Ich bin schon ganz geflasht, muss ich sagen. Und es geht mir ja tatsächlich in meinem Podcast eigentlich bei allen meinen Gästen so, dass da ganz, ganz viel Begeisterung für Bildung ist, weil das Thema einfach so wichtig ist. Und Manu, du hattest es vorhin auch schon gesagt, es ist eben auch gesamtgesellschaftlich so ein wichtiges Thema, ja. Also Bildung betrifft uns alle und es betrifft uns ja auch nicht nur in der Schule, sondern wirklich ja vom Säuglingsalter an. Also ich meine, Kinder lernen ja immer und ständig und alles, aber Erwachsene lernen ja auch immer und ständig und alles. Und wenn es nur ist, dass ich plötzlich lerne, wie ich zum Beispiel digital eine Fahrkarte buche oder so, ja, aber es passiert ja immer was Neues und der Mensch ist ein lernendes Wesen. Und was ich da natürlich auch immer beobachte und was eigentlich auch bei all meinen Bildungsfrauen immer zur Sprache kommt, ist neben dieser Begeisterung die Einsicht, dass im Bildungssystem, egal auf welcher Ebene, ob man mit kleinen Menschen oder also mit jungen Menschen oder älteren Menschen arbeitet, dass eigentlich überall der Wurm drin ist. Und dass sich eigentlich so viel verändern muss, dass man eigentlich alles auf links drehen könnte. Und dass es so, so viele Einzelinitiativen gibt und Einzelpersonen, die sich wirklich abrackern im Bildungsbereich. Und spannend fand ich die FSA nämlich deshalb, weil ihr euch ja zusammengetan habt. Also wie genau ist die Idee zur Future Skills Alliance entstanden? Und was genau verbirgt sich auch dahinter?
Ich finde es voll schön, dass du das gerade so gesagt hast, weil das war wirklich der Kerngedanke, den du schon genannt hast, ist dieses, wir geben wirklich alle sehr viel Kraft und Energie rein, um etwas zu verändern im System. Also wir meine ich jetzt Bildungsinitiativen. Und da war einfach auch dieser Punkt von, wir müssen uns eigentlich zusammenschließen, um wirklich auch eine lautere Stimme zu bekommen, gehört zu werden und wirklich eine Veränderung im System auch zu erzeugen. Das schaffen wir als Lab alleine einfach nicht. Dafür sind wir einfach zu klein. Aber in der Summe sind wir so viele Initiativen, die so viel Sachen schon ausprobiert haben, erfolgreich umgesetzt haben und das verbindet. Und du hast ja auch gefragt, so wie ist das entstanden? Und initial ist es schon entstanden letztes Jahr, Mieke, ne? Über das Festival, über das PXP-Festival. Wir haben letztes Jahr ein total großartiges Festival auf die Beine gestellt. Das war das PXP-Festival Schule feiert Zukunft. Und da haben wir ganz viele Initiativen auch eingeladen, wirklich mit einem positiven Blick zu sagen, zeigt mal, was ihr alles schon verändert heute in der Bildungslandschaft. Und da war ein starker Fokus auf Schule, aber zeigt mal, wie ihr Lernen verändert habt. Zeigt mal so, wie ihr mit Schule als Initiative zusammenarbeitet. Schulen waren da, die tolle Formate erzählt haben. Schülerinnen waren da, die Projekte gezeigt haben, die sie umgesetzt haben. Und immer im Kern, was du auch gesagt hast, was will ich als Mensch eigentlich lernen? So, und was macht Lernen aus? Und das war so beeindruckend zu sehen. Es war so eine gute Stimmung. Es war so viel Engagement. Und das war schon die Initialzündung zu sagen, wir können das ja nicht bei einem Event belassen. Also wir möchten das natürlich verstetigen, diese Arbeit zusammen und auch diese positive Energie und diese Veränderungsdynamik wirklich weitertragen und in einer, wir sagen auch oft Wirkungsallianz, fortführen und zusammen wirklich systemisch wirken. Und das ist unser langfristiges Ziel. Ich sage immer, die Future Skills Alliance hat ein wirklich sehr langfristiges Ziel. So. Und uns wird es noch lange geben, weil wir viel vorhaben. Aber Mieke ergänzt das gerne.
Nee, genau. Ich glaube auch genau richtig auf den Punkt gebracht. Und vielleicht hinzuzufügen, und du hast es eben auch angeschnitten, ist es dieses, die Lösungen sind ja gefühlt alle da. Und es ist ja diese einzelnen Puzzleteile oder wie auch immer sind gefühlt da. Aber systemisch eine Veränderung herbeizuführen, braucht einfach noch mehr als einfach nur diese Lösung. Und wir sagen ja auch immer, dass mittlerweile ist es auch von verschiedenen Netzwerken, ist es auch immer, wir brauchen nicht noch ein Leuchtturmprojekt, wir brauchen nicht noch mal ein Best Practice oder was auch immer, sondern wir müssen irgendwie diese ganzen Puzzleteile jetzt schaffen, zusammenzubringen, damit wir systemisch, wie gesagt, diese Veränderung machen können. Und ich glaube, das Schöne auch bei der Future Skills Alliance, warum wir das auch genau ins Leben gerufen haben, ist einfach dieses Gegenseitige zu sehen, was gibt es alles schon, wie können wir uns zusammentun, um diese Puzzleteile sozusagen zusammenzubringen und noch zusätzlich einfach auch diese, ich will es gar nicht so kitschig machen, aber so diese Hoffnung zwischeneinander, weil es ist immer so, und Sabine, du wirst auch mit den ganzen Initiativen, es ist ja irgendwo immer ein Kampf, in Anführungsstrichen, und man muss es mit Leidenschaft machen, weil man, also ich glaube, die wenigsten machen es, weil, also das, ich glaube, der größte Motivator um eine systemische Veränderung, vor allem in Bildung oder überhaupt im Sozialbereich oder sowas, ist Leidenschaft oder ist irgendwie diese intrinsische Motivation. Und in einer Allianz zusammen zu sein mit anderen, die auch intrinsisch, genau, motiviert sind und Lust haben, diese Veränderung herbeizuführen, das tut so gut. Also auch so dieses, das merken wir auch in unseren Community Calls. Wir haben immer, genau, wir versuchen alle 6 Wochen so diese Community Calls zu machen und auch so, ja, wir sitzen alle zusammen im Boot und lassen uns gemeinsam sozusagen dieses System mehr an Bildung oder wie auch immer verändern.
Ja, und also was würdet ihr aus eurer Sicht sagen, was sind die größten Baustellen im Bildungsbereich aktuell?
Manu, mach du. Mach du gerne.
Ja, genug Baustellen, so, also, ja. Es gibt Baustellen. Spannend ist sozusagen, welche Baustelle oder welcher Hebel hat vielleicht eine sehr große Wirkung. Ja, das frage ich mich manchmal. Also wo können wir eine Drehschraube finden, die sich dann sozusagen auswirkt? Und ich glaube, für mich ist es schon dieses ganze Thema Prüfungsformate. Ich muss es einfach sagen, weil dieses Thema, wie geprüft wird und was geprüft wird, bestimmt derzeit in Deutschland so stark auch, wie gelernt wird und was gelernt wird. Und da gibt es einen extremen Zusammenhang. Und es ist einfach so, dass wir den meisten Schulen ab Klasse 1 Noten vergeben. Das verändert sich ja jetzt schon stark. Und es ist immer noch in Deutschland so, Learning for the Test. Das haben wir einfach sehr stark verinnerlicht. Und da mal reinzugehen und zu überlegen, was hat es eigentlich auf sich, wenn wir Prüfungsformate auch verändern? Weil die Prüfungsformate zwingen uns ja auch, wenn wir Tests haben und Noten auf Tests und Fachwissen geben. Ich sage jetzt nicht, dass es per se schlecht, aber wenn wir es nur machen, führt es natürlich dazu, dass wir nur Fachwissen auch reproduzieren in unseren Tests und das bewerten. Und dadurch bekommt es einen extrem hohen Stellenwert. Und oft ist es schon so, dass wenn wir über Zukunftskompetenzen reden oder Schlüsselkompetenzen, wir können sie auch Metakompetenzen nennen. Das ist ja kein neues Konzept, das ist ja, sind die zutiefst menschlichen Fähigkeiten ja auch, unser Skillset als Mensch. So. Und das kannst du ja gar nicht so abprüfen über Tests, oder? Also wie soll man das abprüfen? Das heißt, man braucht da sozusagen eher alternative Prüfungsformate in Schulen. Ich kann jetzt viel über Schulen reden, aber auch über Hochschulen, die wirklich erstmal das durchbrechen, dass ich als Einzelperson individuell für mein Fachwissen nur bewertet werde. Und wenn wir es da schaffen, eben, sage ich mal, Portfolioarbeit zu machen oder Projekte zu bewerten, kollaborativ uns zu überlegen, über Peer-Feedback zu arbeiten, wir können so viel lernen von anderen Ländern, wir müssen nicht nur Klassenarbeiten und Tests machen. Das wäre für mich schon ein größerer Hebel zu sagen, das Lernen bekommt eine freiere Form. Und wir haben nicht mehr diese extremen Zwänge über die Curricula und die vorgeschriebenen Tests und das Fachwissen, das zu prüfen, was ungefähr dann, weiß nicht, 90% unserer Zeit schluckt. Und ja, das ist für mich schon ein großer Hebel.
Finde ich auch, ist ein so spannendes Thema, wenn man sich das mal näher anguckt und so. Und wie du schon sagst, es gibt so viele Alternativen einfach dazu, die man ja wieder einfach in dem System sozusagen die man umsetzen könnte. Ich glaube, zusätzlich sind es auch noch Themen wie, und das habe ich auch aus dem Bildungsprojekt, wo wir auch zusammen dran gearbeitet haben. Und zwar, wie veränderst du ein laufendes System? Weil das ist ja das andere. Es ist ja, diese Veränderung muss ja passieren, während Schule noch an sich, und wir kommen viel aus dem Schulbereich, genau, an sich läuft. Und das ist zum Beispiel Lehrkräfte. Wie kriegen die genug Zeit, dass sie neue Prüfungsformate einführen können, dass sie sich fortbilden können, dass sie jetzt mit diesem Bildungs-Startup zusammenarbeiten und wie auch immer. Das heißt, so ein laufendes System, was ja schon dran gewohnt ist, irgendwie das gängige System sozusagen zu nutzen und dann dieses laufende System zu verändern. Ich glaube, das ist eine riesige Herausforderung. Wie kriegen wir mehr Zeit und Energie sozusagen da rein für Lehrkräfte und Schülerinnen oder so? Und einen anderen Punkt, den ich auch so wichtig finde und den wir auch immer wieder anbringen müssen, ist einfach das ganze Thema Finanzierung. Es ist, wie finanzieren sich, also in Berlin haben sie jetzt den Lehrkräften das Geld weggenommen für Klassenfahrten und das sollen die irgendwie selber bezahlen. Wie soll das denn, ne, das ist jetzt ein kleines Beispiel, jetzt Bildungsinitiativen, dass wir uns finanzieren, das ist auch, wir müssen Ausschreibungen machen, was wir an Ausschreibungen sitzen immer, damit wir irgendwie, weil wir auch gemeinnützig agieren, gut, die EDU ist nicht, aber jetzt zum Beispiel das Education Innovation Lab oder die FSA ist gemeinnützig, das heißt, du kannst nicht nur deine Bildungsformate machen und die mit den Schulen umsetzen oder so, du musst noch gleichzeitig das ganze Finanzierungsmotor und alles und so, und das ist auch unheimlich viel Aufwand. Das heißt, genau, in Summe ist es einfach Baustellen, die größten Baustellen im Bildungsbereich sind, laufende Systeme zu verändern, die Inhalte zu verändern, wie du sagst, Prüfungskulturen, aber auch das ganze Thema zu finanzieren einfach und auch eine Transformation zu finanzieren. Nicht nur genau das laufende System, sondern auch die Transformation. Ja.
Darf ich da noch was ergänzen? Das Ding ist so, und auch die Lehrpläne und Curricula. Ich meine, alle sagen immer und tun so, als ob wir da schon sehr weit sind in Deutschland und die auch schon sehr offen wären. Aber meines Erachtens, was ich beobachtet habe über die letzten Jahre, wurde immer nur so ein paar Sachen noch mit draufgenommen und dann wurde da noch ein allgemeiner Satz hinzugefügt, dass auch Medienkompetenzen wichtig sind. Dann wurde es auch ausgearbeitet. Das verstehe ich alles, aber wir haben einfach keinen Mut, in Deutschland Sachen auch rauszunehmen und weniger zu machen. Ich habe immer das Gefühl, es wird immer mehr verlangt, aber können wir uns jetzt nicht irgendwie im Jahr 2024 auch von bestimmten Sachen einfach mal verabschieden? So ist nicht die Zeit gekommen, dass wir Curricula einfach mal ganz anders denken können, flexibler agieren können, Sachen auch rausstreichen können und einfach weniger vorgeben. Ich denke mir manchmal so, auch in Finnland habe ich neulich auch gelernt, da kann die Lehrperson selbst zum Beispiel auch entscheiden, wie sie dann bewertet. Muss das nur vorher ansagen. Also du kannst Klassenarbeiten schreiben, du kannst es aber über Peer Review machen, du kannst es über Präsentationen machen. Es ist der Klassenlehrerin überlassen und es ist nirgends vorgeschrieben für alle, wie viel Klassenarbeiten du im Fach Mathe in Klasse 8 schreiben musst. Und in Deutschland haben wir diese Vorgaben. Und das finde ich manchmal sehr beengend.
Also ich habe ja zwei Kinder, auch jetzt in weiterführenden Schulen. Und was mich ja tatsächlich so schockiert hat, ist, wie schnell die Lust am Lernen verloren haben im Schulsystem, obwohl sie ja eigentlich intrinsisch ganz viel lernen. Und ich denke mir ja tatsächlich manchmal, wenn alle ArbeitnehmerInnen auch ständig unter so einem Prüfungsdruck stehen würden, wie unsere Kinder und Jugendlichen, die hätten alle keinen Bock mehr zur Arbeit zu gehen, wenn du für jede Präsentation benotet werden würdest, ja? Also dem setzt sich doch kein Erwachsener freiwillig in dem Maße aus, wie wir das den Kindern und Jugendlichen zumuten. Und ich finde das extrem erschreckend, weil ich meine, natürlich versteht man manche Sachen vielleicht leichter als andere. Oder man hat mal einen schlechten Tag und kann dann eben nicht so performen, wie man es an einem richtig guten Tag machen würde. Und es geht uns im Berufsleben ja auch so. Wir haben gute Tage, wir haben schlechte Tage, wir haben Projekte, die laufen wie geschmiert und richtig gut und sind richtig geil. Und wir haben Projekte, die sind vielleicht zäh und das Ergebnis ist noch ein bisschen ausbaufähig, ist aber trotzdem gut genug, um ja, damit irgendwie rauszugehen. Und also dieser Druck, der auf Kindern und Jugendlichen lastet, finde ich, ist enorm. Und erschreckend fand ich ja, oder auch sehr interessant, nicht nur erschreckend, in Niedersachsen haben wir eine grüne Kultusministerin, Julia Willi Hamburg, und die hat relativ schnell, ist sie damit rausgegangen, dass sie auch an die Prüfungsformate ran möchte und auch an Benotungen, dass es eben andere Vorgehensweisen gibt. Und sofort waren Arbeitgeberverbände, haben aufgejault, wie sollen wir denn bewerten können, ob nachher die Menschen, die aus den Schulen kommen, gut sind, wenn es keine Noten gibt. Dass aber ja am Ende andere Kompetenzen viel wichtiger sind, als ob ich jetzt in Mathe eine stabile 3 habe oder in Geschichte oder was weiß ich, sondern ne, das wird ja durch die Noten gar nicht abgeprüft. Und ich glaube tatsächlich, dass es insgesamt in der Gesellschaft und nicht nur bei Arbeitgebern, sondern auch bei Eltern unheimlich viele Ängste gibt, sich auf was Neues einzulassen, was sie nicht kennen. Wie beobachtet ihr das?
Ich glaube, das ist eins der Themen, das wir auch beim PXP-Festival tatsächlich damals auch mit sozusagen behandelt haben oder was auch wichtig war, einfach zu sagen, wir müssen doch auch die Gesellschaft darüber aufklären, A, dass es Alternativen gibt, zum Beispiel zu Prüfungen und wie die aussehen. Weil es ist auch schon so oft passiert, wenn man mit irgendwie Eltern spricht oder so und sagt, okay, keine Noten, dann sagen die, oh nein, 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 aber ich muss doch wissen, ist mein Kind gut oder wie auch immer. Und wenn man dann aber in das Gespräch weiter reingeht und sagt, es gibt verschiedene Bewertungen, es kann man ja auch, man kann ja auch schriftliche Bewertungen machen, man kann ja auch genau diese anderen Kompetenzen hinzufügen und sowas. Und dann öffnen sich ja doch die Köpfe von den Eltern und die sagen, ja klar, stimmt, wir brauchen doch gar nicht die Noten 1 bis 6. Das heißt, ich glaube, ein großer oder ein richtig wichtiger Bestandteil davon ist einfach diese Aufklärung. Also die Aufklärung zu sagen, was sind die Alternativen und genau, und wie können wir die praktisch dann auch systemisch wieder einintegrieren, auch für die Berufsorientierung und so, weil da gibt es tolle Ideen und es gibt tolle Alternativen. Wir müssen nur davon erfahren und wir müssen davon wissen.
Und ich glaube, ergänzend zu deiner Aussage und auch was du gesagt hast, Sabine, ich sehe auch so zwei Punkte. Das eine ist ja auch über die Bildungskette hinweg. Das hast du auch gerade angesprochen. Genau. ArbeitgeberInnen orientieren sich natürlich angeblich, muss man auch dazu sagen. Es gab jetzt eine große Studie, wo auch herausgekommen ist, so eine große Relevanz haben Noten gar nicht, ne? Auch im Einstellungsverfahren. Und die haben sehr klar gerade untersucht, welche Kompetenzen, die ich unter Zukunftskompetenzen einordnen würde, eigentlich gewollt und gesucht werden und wo sie gerade Probleme haben bei Neueinstellungen. Und das andere sind Universitäten. Also Universitäten schauen ja sehr stark auf den Notendurchschnitt. Also ich glaube, da ist nochmal ein sehr starker Knackpunkt, dass wir in der Bildungskette die einzelnen Stufen hinweg uns immer weiterentwickeln können anhand des Notensystems. Und weil da bewertet wird, deswegen finde es in der Future Skills Alliance auch so wichtig und entscheidend, dass wir eben über die Bildungskette unterschiedliche Akteurinnen vereinen, von der Kita bis sozusagen Hochschule, Weiterbildung, Ausbildung, weil es dann nämlich spannend wird, wie wir Beispiele für diese Schnittstellen eben kreieren können. Und das ist, was Mieke ja auch sagt. Wir müssen natürlich zeigen, wie es anders geht. Es hilft ja gar nichts zu sagen, es funktioniert nicht und es ist nicht gut, weil das löst Unsicherheiten aus. Und wir müssen einfach, unsere Aufgabe ist es schon, finde ich, zu zeigen, wie ist es anders möglich und da auch Sicherheit zu geben, dass Menschen Erfahrung haben, wie das gehen kann und auch wirklich Standards zu schaffen. Und deswegen finde ich es auch bei der Future Skills Alliance ist schon auch eine Aufgabe, dass wir sagen, Zukunftskompetenz, das muss greifbar werden, das muss sichtbar werden, die müssen fassbar werden, damit wir uns einordnen können mit dem Skillset, weil erst dann bekommt es eine Bedeutung. Und es bleibt nicht so wuselig, wabbelig, ne? Und niemand kann so wirklich was damit anfangen. Und das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Weg, das zu tun. So.
Was genau sind denn für euch Future Skills? Also auf was für einer Definition oder auf was habt ihr euch verständigt? Um was geht es da konkret?
Also bei uns in der Allianz ist es so, wir orientieren uns an unterschiedlichen Frameworks. Ich glaube, was uns ganz wichtig ist, was uns alle vereint, ist wirklich erstmal, dass wir sagen, was sind die Fähigkeiten, die uns als Menschen sozusagen ausmachen und die uns auch befähigen, in einer zukünftigen Welt wirklich uns selbst zu entwickeln, aber auch eine Gesellschaft mitzuentwickeln. So. Und für uns ist es total wichtig, es gibt auf jeden Fall Frameworks, die sehr stark auch auf Digitalkompetenzen gehen und KI und Data Literacy. Das sind alle Kompetenzen, die bei uns auch mit reinfließen. Aber einen großen Stellenwert bekommen bei uns wirklich auch die Kompetenzen, wenn es darum geht, Empathie, Resilienz in der Veränderungsdynamik auch zu wirken. Das sind wirklich auch, meine ich ja, zutiefst menschliche Fähigkeiten, Kommunikation, Kooperation. Und deswegen sage ich auch manchmal, ist vielleicht auch der Begriff Zukunftskompetenzen irreführend, weil Menschen denken, das sind nur Kompetenzen, die ich jetzt noch nicht habe und in der Zukunft brauche. Nee, sondern es geht eher mehr darum, dass ich mich in der Zukunft auch entfalten kann und die Zukunft mitgestalten kann und welche Kompetenzen ich dafür als Mensch auch brauche und natürlich auch in Kombination mit Digitalkompetenzen oder auch KI-Kompetenzen, aber immer mit dem Blick darauf, so welches Skillset brauche ich denn auch, um mit einer KI, sage ich mal, nachhaltig zu gestalten oder auch ethische Aspekte mit einzubeziehen. Und ich glaube, das ist für uns, bei uns in der Allianz, so diese Kombination, die für uns entscheidend ist.
Und vielleicht, viele sprechen ja immer noch im Bildungsbereich von den 4 Ks. Und das ist natürlich, die 4 Ks sind ja unheimlich wichtig. Kommunikation, Kreativität, kritisches Denken und was ist das 4. K? Jetzt habe ich jetzt gerade, genau.
Kollaboration.
Kollaboration,
Kollaboration natürlich,
natürlich, genau.
genau.
Und das ist ja immer diese 4 Ks oder sowas, sind ja weit bekannt, nur bei mir anscheinend nicht, weil ich jetzt Kollaboration vergessen habe. Nein, Quatsch. Aber das ist so, genau. Und ich würde sagen, die Future Skills sind halt praktisch eine Ergänzung dazu. Und das ist, und genau, Manu, du hast schon perfekt erklärt. Aber ich glaube, es ist noch nicht im Bildungsbereich sozusagen angekommen, diese anderen Bereiche, oder sie kommen langsam an, ne? Also wie gehe ich mit Data Literacy um, genau, Empathie oder der ganze Bereich, wie gehe ich mit KI und so weiter und so fort um und so. Das kommt jetzt alles sozusagen. Und genau, deswegen ist es. Ich weiß nicht, jemand, der jetzt ein Framework für Future Skills aufstellt, würde jetzt wahrscheinlich sagen, nee, Mieke, so ist, einfach ist es nicht. Aber ich würde sagen, das ist eine Weiterentwicklung der 4 Ks, mit genau anderen Kompetenzen, die wir halt für die Zukunft halt auch benötigen oder die wir jetzt schon benötigen, um
Ja,
ein genau Leben so
ja.
zu leben. Ja.
Also es gibt so einen ganz schönen, den finde ich wirklich gut, den Future Skills Navigator. Den habe ich jetzt wirklich die letzten Tage auch wieder gelesen und der ist von Arne Pechstein und Martin, ich muss gucken, Schwemmle. Und die titeln das auch so, dass sie sagen, ein neues Menschsein für die Welt von morgen. Und das hat mich eigentlich ganz gut gecatcht nochmal, weil es wirklich darum geht, zu gucken, wie verändert sich unsere Gesellschaft, welche Herausforderungen gibt es. Oder aber auch, wie verändert sich es einfach technologisch? Und was bedeutet das für uns als Menschsein? Und was bedeutet das auch, welches Skillset wir dafür benötigen? Und das ist für mich sozusagen so ein bisschen der große Aufhänger, so wirklich immer uns als Mensch, unser Skillset zu anzugucken. Und deswegen reicht es auch nicht so ganz aus zu sagen, ja, diese Kompetenzen haben wir ja schon immer. Aber sie bedeutet, also wenn wir jetzt über Kommunikation sprechen, Kollaboration, Kreativität, ja. Ich glaube schon immer, aber auch die verändern sich, wenn wir uns angucken, wenn wir nun mal in einer digital geprägten Welt leben, dann verändert sich auch Kreativität. Also was heißt denn Kreativität dann, wenn ich mit sehr vielen digitalen Tools auch gestalten kann? Und das finde ich so spannend, so gesellschaftliche Entwicklung, gesellschaftliche Trends, rückwirkend sozusagen auf uns als Menschen sich anzugucken.
Das ist schön gesagt. Vielleicht auch noch zusätzlich nur, weil wir den ja auch immer nennen, den OECD-Lerncampus. Der ist natürlich auch total toll. Also den kann sich auch jeder mal angucken, weil der ist, wir haben auch gerade die Webseite neu gemacht. Ich bin gerade mal draufgegangen. Sieht echt, genau, ist eher sehr, sehr schön. Also,
Genau. Oder
ja.
die Inner Development Goals. Das ist sozusagen, an denen orientieren wir uns. Auch im Lab zum Beispiel. Das sind die Kompetenzen auch, die wurden entwickelt zu den SDGs, passen sozusagen, welche inneren Kompetenzen wir als Mensch auch brauchen, um für eine gerechte, nachhaltige Gesellschaft einzustehen.
All diese Sachen, die ihr genannt habt, werden natürlich in den Shownotes verlinkt. Also nicht, dass jetzt alle ganz hektisch irgendwie anfangen zu suchen oder so. Verlinke ich euch in den Shownotes, die gehen dann nicht verloren. Mieke, du wolltest noch was ergänzen.
Genau, ich wollte, weil mir fiel es nur gerade ein, weil ich das Gespräch mit der Co-Gründerin von dir, von Manu hatte, genau, mit der Susanne. Und es war, oft wird bei diesen Frameworks, geht es immer um das, geht es um Unternehmertum. Also geht es um, deswegen geht es um was für einen Beruf oder wie auch immer wirst du ergreifen und deswegen brauchst du diese Kompetenzen. Und sie hat das auch ganz schön gesagt und da bin ich auch sozusagen drauf gekommen. Ich nehme an, Manu, ihr zwei habt darüber gesprochen, aber trotzdem, genau, sie hat das nochmal so schön gesagt. Es geht aber auch ums Menschsein, ne? Und es geht um dieses Zusammenleben in der Gesellschaft und nicht nur, was für einen Beruf werde ich ergreifen oder irgendwas. Und deswegen sind diese Kompetenzen auch nochmal so wichtig, weil es geht darum, genau, vielleicht, wie werde ich eine gute Mutter oder wie werde ich, keine Ahnung, kann ich mein Hobby als Gärtnerin gut ausleben oder irgendwas, sondern dass diese Kompetenzen nicht nur dafür da sind, dass ich einen guten Beruf oder einen Job kriege, sondern einfach genau auf der ganzen Bandbreite. Und das, ja, wollte ich nochmal ergänzen.
Ja, und also was mir so deutlich wird, ist, dass im Prinzip die unterste Basis oder unterste Stufe oder das Wurzelwerk sozusagen aller Kompetenzen, finde ich, ist ja eigentlich die menschliche Neugier. Ja, also dass Menschen immer neugierig bleiben und damit auch offen für das, was passiert. Und ich finde gleichzeitig auch so ein gewisses Zutrauen zu haben, dass ich dem, was Neues kommt, auch begegnen kann, dass ich das schaffe, mich da einzupassen sozusagen oder anzupassen oder da auch Schritt zu halten. Weil ich glaube, wenn die Neugier fehlt und ich mich zumache oder wenn ich dann vielleicht auch das Gefühl habe, ich kann gar nicht Schritt halten und steige aus, ja, oder traue mir das nicht zu oder bekomme suggeriert, andere trauen mir das nicht zu, also muss das schwer sein, also werde ich das auch nicht können. Also wenn diese beiden Faktoren nicht gegeben sind, glaube, dann wird es auch für alle anderen Kompetenzen schwierig, oder? Was würdet ihr sagen?
Ich habe, sorry, ich muss da kurz, genau, ich habe da so ein schönes Beispiel für einfach, weil wir haben ja diese Coding-Workshops mit Kindern gemacht und man sieht ja bei Kindern, wie mutig die sind und die waren 6 Jahre, 7 Jahre und die haben diese Roboter in die Hand bekommen und da hast du eine App dazu und programmierst das und so und die haben sofort alles ausprobiert und dann, okay, der Roboter ist hingefallen, der hat nichts gemacht, der ist irgendwie hier in einen Kreis gefahren, wie auch immer und so und die waren total so, haben einfach alles ausprobiert. Jetzt haben wir diesen selben Workshop mit Erwachsenen gemacht. Und das war so mühselig, weil die waren dann so, muss ich jetzt den Knopf nach links oder nach rechts? Muss ich jetzt das? Oh nee, das funktioniert nicht und so. Und da hast du gleich gemerkt, dass die einfach, die hatten gar nicht mehr diese, genau, kindliche Neugierde, die hatten gar nicht mehr diese, ist doch egal, ob ich einen Fehler mache, ist doch egal, ob der Roboter hier oder da. Und das ist so, das ist, glaube ich meine, es hat viele Gründe, warum es so ist, warum wir, ich meine, warum, ich will jetzt nicht Kinder mit Erwachsenen vergleichen, weil es hat viele Gründe, warum wir, ne, uns weiterentwickeln oder vielleicht auch nicht, aber genau, vielleicht verlieren wir auch das innere Kind, wenn wir erwachsen werden. Aber trotzdem finde ich, ist das so, zeigt es wieder, wie wichtig das ist, dass wir diese Neugierde beibehalten, dass wir aber auch belohnen, Fehler zu machen, dass wir aber auch diesen Mut sozusagen, ne, empowern oder wie auch immer. Und das, wie wir eben schon drüber gesprochen haben, machen wir durch Prüfungen natürlich nicht, weil wir nehmen ja dadurch dieses ganze Thema Fehlerkultur weg. Wir nehmen dadurch auch dieses ganze, weiß ich nicht, neugierig nach links und rechts gucken und so weg. Und ja, da würde ich mir wirklich wünschen, dass Schulen einfach da viel, viel offener und freier für sind, dass wir dieses innere Kind sozusagen auch mit ins Erwachsenenalter mitnehmen können. Und ja.
Aber was du so schön gesagt hast, Sabine, das kann man, glaube ich, auch bei uns oft so unter Growth Mindset zusammenfassen. Ja? Also sozusagen diese Tatsache, dass du weißt, dass du ganz viel lernen kannst und dass du sozusagen wirklich in der Lage bist, auch neue Sachen zu lernen, zu adaptieren, weiterzudenken und dass dir nicht in der Schule zum Beispiel beigebracht wird, du bist irgendwie dumm, du bist nicht intelligent und wenn du dich jetzt immer noch nicht verstanden hast, ja, dann ist es echt dein Problem. So, und ich glaube, das ist ja halt auch leider, aber trotzdem dieses Growth Mindset, das ist auch eine Haltung und die fehlt mir einfach total oft, muss ich sagen, auch in der Schule.
Ja, und also ich denke jetzt hier besonders auch an Kinder, die in Familien oder in einem Umfeld aufwachsen, wo Lernen einfach verpönt ist oder wo man halt nicht lernt oder aufsteigt oder eigene Wege geht, beispielsweise. Und wenn denen dann auch die Schlüsselpersonen in den Bildungseinrichtungen fehlen, die sie ermuntern, ermutigen und die ihnen andere Wege aufzeigen oder die als Vorbild fungieren können, dann wird da richtig was abgeschnitten, finde ich, ne? Also die haben ja dann eigentlich gar keine Chance, da rauszukommen, wenn sie sich nur in einem Umfeld bewegen, was sehr begrenzend oder auch abwertend ist. Und ich finde, da wird eben auch noch mal deutlich, wie wichtig Bildungsmenschen sind, ja, die mit Leidenschaft und Herzblut auch dabei sind, um eben wirklich auch das Potenzial aus allen Menschen rauszukitzeln, egal ob es junge Menschen oder alte Menschen sind, weil alle Menschen haben Talente, haben Potenzial und können sich auf ihre Art und Weise einbringen ins Leben, in die Gesellschaft, in berufliche Kontexte. Es können nicht alle alles, aber alle können ihren Teil beitragen. Und wie können denn Lehrkräfte vorgehen oder was könnt ihr Lehrkräften auch empfehlen oder was könnt ihr auch Kollegien empfehlen, wo vielleicht zwei, drei Menschen straightforward auch mit Growth Mindset und mit viel Energie und Visionen vorgehen, aber der Rest wie so ein Betonklotz irgendwie dranhängt und sehr veränderungsresistent ist. Also was für Hinweise, was für Tipps habt ihr da?
Also wir arbeiten im Lab da viel damit, dass wir sagen, okay, wo kann ich denn eigentlich anfangen, was zu verändern? Und oft ist der einfachste Schritt in der eigenen Unterrichtsgestaltung, muss ich einfach so, da musst du nicht gleich das ganze System verändern und du musst nicht das ganze Kollegium überzeugen, aber du kannst in deiner eigenen Unterrichtsgestaltung erstmal auch so dich fragen, was ist denn meine Rolle? Ich finde das total schön, sozusagen auch sich manchmal von alten Begriffen zu lösen. Und wir arbeiten viel mit dem Begriff einfach Lernbegleiterin, weil ich mich dann erstmal schon mal frage, was ist denn eigentlich meine Rolle, wenn ich heute hier mit den Kindern, mit den Jugendlichen, mit den Schülerinnen zusammen bin? Und wenn ich schon dieses Verständnis habe, ich bin Lernbegleiterin, ja, dann ist ja auch schon mal das, was du vorhin auch gesagt hast, Sabine, dieses, wie kann ich denn Schülerinnen auch bestmöglich unterstützen auf ihrem Weg, in ihrem Lernen, individuell? Was brauchst du denn heute, um weiterzugehen? Und wenn ich aber dieses Verständnis habe als Lernbegleiterin, genau, dann muss ich im nächsten Schritt überlegen, wie setze ich denn Lernformate um in meinem Unterricht? Und das ist dann sozusagen dieser Moment von, okay, welche Formate gibt es denn, die ich gerne mal ausprobieren möchte? Und da gibt es natürlich sowas wie projektbasiertes Arbeiten, aber ich kann auch einfach reingehen und mir mal überlegen, okay, wie kann ich mehr mit Peer Learning arbeiten? Wie kann ich mehr darüber arbeiten, sozusagen Themen reinzugeben und mich wirklich dann auch ein Stück weit in die Methode sozusagen zu vertiefen und Schülerinnen eigenständig supporten, sich mit den Themen eigenständig auseinanderzusetzen, auf ihrem eigenen Weg, in ihrem eigenen Tempo. Und ich moderiere dann eher sozusagen die Diskussionen oder ich gucke sozusagen, welche Ergebnisse entstehen und supporte sie auf diesem Lernprozess. Ehrlich gesagt, so wie wir es auch machen und was wir uns ständig abverlangt wird im Job. Ich habe ein neues Thema, ich habe keine Ahnung, wie dieses Tool funktioniert. Was mache ich? Ich muss es mir irgendwie beibringen. Aber noch viel schöner ist es, wenn ich vielleicht eine Kollegin neben mir sitzen habe, die mir an der einen oder anderen Stelle auch nochmal helfen kann. Oder ich weiß, wohin ich mich wenden kann, wenn ich stecken bleibe, sozusagen. Ne? Und ich glaube, mit dieser Haltung und mit diesem Mindset einfach zu überlegen, wie kann ich bestmöglich unterstützen. Und dann muss man aber auch fairerweise sagen, viele Unterrichtsmaterialien oder viele Sachen, die entwickelt wurden von Schulbuchverlagen etc., zahlen auf einen bestimmten Unterricht ein. So, das ist ja dann oft auch der, ich bin Wissensvermittlerin, ich bin Expertin. Die Rolle soll man auch gar nicht komplett abschreiben. Nur ich glaube, als Lehrperson hast du unterschiedliche Rollen auch und du musst nicht mehr diesen Anspruch haben, dass du das ganze Wissen vermitteln musst, weil das Wissen kann sich die Schülerin auch selbst aneignen. Und diese Prozessbegleitung, die mehr in den Vordergrund zu stellen, das ist, glaube ich, was, was einen großen Unterschied macht. Und dann gibt es immer im Kollegium, du findest mindestens eine Person, da bin ich mir fast sicher, die Lust hat, was zu verändern. Und mit dieser Person tust du dich einfach zusammen. Und dann überlegst du dir, wie können wir zusammen in Tandem vielleicht auch mal was Neues ausprobieren. Und darüber haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass im Kollegium, wenn sich dann nach und nach eine kritische Masse bildet, die sagt, wir wollen wirklich was verändern, wir wollen neue Formate einführen, wir wollen vielleicht auch Teamarbeit mal anders denken, etc. pp., dann gehen so die kleinen Schritte los und dann geht es in die große Veränderung rein. So. So würde ich das sagen. Ja.
Absolut. Und was du total gut auf den Punkt bringst, ist einfach selber zu wissen, wie viel Wirkung man eigentlich hat. Also als Lehrkraft, wie viel Wirkung man in diese Veränderung reinbringen kann. Und sich dann vielleicht noch ergänzen oder sowas dazu zu sagen, okay, dann hole ich mir halt Hilfe von außen. Und da gibt es ja tolle Initiativen. Da gibt es, da hast du bestimmt auch schon interviewt, Sabine, im Bereich den Friday. Oder es gibt die Jungtüftlerin, die auch so tolle Formate, oder das IELTS von Manu. Oder es gibt so tolle Lehrkräfte, die man zum Beispiel auf Instagram oder sowas findet. Da gibt es die Isa Digital oder Lenit Kariert. Und das sind alles schon Lehrkräfte, die schon ganz, ganz tolle Sachen machen. Und wo man sehen kann, es ist gar nicht so, wir müssen nicht gleich das ganze System verändern, aber wir können doch schon irgendwie einzelne Unterrichtseinheiten verändern. Und dann lässt man diesen Ball sozusagen, kommt dieser Ball ins Rollen. wollen. Und dann, genau. Und vielleicht in Eigenwerbung oder sowas, bei der Future Skills Alliance ist es auch möglich, als Lehrkraft teilzunehmen oder als Einzelperson. Also such dir vielleicht auch Netzwerke oder such dir andere Menschen, die auch irgendwie Veränderungen machen wollen. Und genau, und so, glaube ich, muss man einfach im Kleinen anfangen und dann schrittweise die große Wirkung. Kleine Wirkung ist schon riesige Wirkung eigentlich, ne? Also vielleicht muss man nicht gleich den ganzen Mammutberg erklimmen. Ja.
Ja, ich habe jetzt noch tatsächlich zwei Fragen im Kopf, die beide gut sich anschließen lassen. Ich muss gerade mal überlegen, ob ich linksrum oder rechtsrum gehe. Ich glaube, genau, also ich gehe noch mal ein bisschen inhaltlich zurück, weil bei den Future Skills, ich glaube, Manu, du hast vorhin auch Resilienz genannt. Und Mieke, du hattest vorhin ja auch schon beschrieben, es gibt ein Finanzierungsproblem. Das Thema Lehrkräftemangel kam jetzt hier noch gar nicht, aber wir haben ja einfach viele Lehrkräfte, die am Limit sind oder überm Limit sind. Also die Burnout-Quote im Bildungs- und sozialen Bereich ist ja einfach exorbitant hoch, muss man so sagen. Und Resilienz ist ein wichtiger Faktor. Gleichzeitig braucht es eben Energie und Leidenschaft und Begeisterung, um auch was zu ändern. Wie kann man sozusagen verhindern, dass man da in so ein Ausbrennen kommt? Weil also die Aufgaben sind ja riesig und das System ist sehr schwerfällig, Gesetze zu verändern, Auflagen oder Erlasse zu verändern, sozusagen, ist unheimlich schwerfällig. Es gibt ja auch kein bundesweites System, sondern es gibt immer die Ländergesetze und dann gibt es noch manchmal kommunale Besonderheiten und so. Also es ist ja sehr ein großes System, was sehr kleinteilig ist. Und wie kann es Lehrkräften gelingen, da mehr in die Resilienz zu kommen, also bei aller Begeisterung, bei allem Veränderungswillen, nicht am Ende selber gesundheitlich aus der Kurve zu fliegen?
Erstmal Hut ab an jede Lehrkraft, und das muss man, glaube ich, auch. Es ist so wichtig, das auch einfach mal auch zu sagen oder zu feiern oder sowas. Jede Lehrkraft, die irgendwie Veränderungen herbeiführen will oder die merkt, okay, so kann das nicht weitergehen oder sich wirklich für die Schülerinnen und so weiter einsetzt, da muss man, ich glaube, wir müssen in der Gesellschaft viel mehr das auf jeden Fall sozusagen feiern von außen. Ich gebe schon mal vorweg, das ist jetzt eine super politische Antwort sogar. Ich habe sie nicht, die Antwort, weil ich finde, das ist eine so schwierige Frage, weil ich sehe es ja auch in anderen Bereichen oder sowas. Menschen sind einfach, werden oder müde. Es ist so ein bisschen, man kämpft wirklich gegen Giganten, weil man kämpft ja, genau, und es ist, ich glaube, es herrscht in vielen Bereichen, und da ist Bildung tatsächlich auch ein Bereich, eine Müdigkeit. Und es ist, ich kann es auch nur sagen, von mir selber spüre ich es ja auch manchmal, und mir tut es am besten, dass ich wirklich dieses im Kleinen zu gucken, was kann ich im Kleinen verändern? Wie gesagt, nicht gleich diese riesige Veränderung, sondern wirklich im Kleinen. Wie kann ich Gleichgesinnte finden, mit denen ich sozusagen das gemeinsam, auch mein Leid gemeinsam mal teilen kann? Und ich glaube, an Lehrkräften direkt müsste man wahrscheinlich auch, also auch so, es gibt auch verschiedene Angebote oder sowas, wo man mal gucken kann, Resilienz für Lehrkräfte oder irgendwas. Aber ja, es ist so ein wichtiges Thema, was wir auch gesellschaftlich viel mehr aufgreifen müssten, weil da viel getan werden muss. Und das sind die Menschen, die praktisch da mit unseren Kindern da tagtäglich dran arbeiten, dass die glückliche, gesunde sozusagen Erwachsene werden und in ein System reingelassen werden, dass sie einen Beruf finden, dass sie persönlich sich entwickeln. Und wir haben, du sagst es, wir haben noch nicht über Lehrkräftemangel gesprochen, da gibt es noch große Herausforderungen. Wir haben auch das ganze Thema Berufsorientierung, wie wir die neu irgendwie machen können. Und ja, das sind viele, viele Herausforderungen. Aber vielleicht, Manu, hast du eine goldene Antwort, was wir machen mit
Das
Lehrkräften?
wäre schön. Ja, mich
Ja.
beschäftigt die Frage sehr, und ich finde es so gut, Sabine, dass du sie gestellt hast. Weil es ist so ein großes Spannungsfeld, weil ich bin mittlerweile nach all den Jahren, wo ich in dem Bereich arbeite, an dem Punkt, dass ich es, und ich muss es auch so sagen, mittlerweile auch fast unverschämt finde, dass wir wirklich glauben als Gesellschaft, dass einzelne Personen das alles stemmen müssen. Also ich habe manchmal so diesen Eindruck, ich bin total stolz auf all die Lehrpersonen, die das wirklich auch tun. Und gleichzeitig bin ich an dem Punkt, dass ich mir einfach so sehr wünschen würde, dass sie mehr Support bekommen. Mehr Support gesamtgesellschaftlich, aus der Politik, aus der Gesellschaft. Und das ist, was wirklich in Deutschland fehlt. So, das ist auch eine Motivation für mich, in der Future Skills Alliance zu sein, weil ich bin schon der festen Überzeugung, dass wir auch andere politische Rahmenbedingungen brauchen. Und auch wenn sich das langsam verändert, trotzdem müssen wir daran mittlerweile arbeiten. Wir können nicht mehr sagen, ist doch alles da, ihr müsst es nur umsetzen. Weil das höre ich manchmal sehr oft. Und dann guckt man sich Schulpreisschulen an und andere Schulen und sagen, die haben es doch auch geschafft. Ja, die haben es auch geschafft, aber sie haben auch einen hohen Preis meistens bezahlt. Und das ist viel Engagement, viel Ehrenamt und über das Maß, über die Grenzen hinauszugehen. Und ich finde, wir können das nicht immer von allen Menschen abverlangen. So. Und das ist schon, was mich beschäftigt. Und gleichzeitig haben wir jetzt aber dieses System und wir agieren in diesem System. Und ich glaube, und das, da bin ich total bei Mieke, ist es dieses, okay, man darf sich nicht die ganze gesamtgesellschaftliche Verantwortung aufladen und man muss für sich im Kleinen gucken, genau, wo kann ich sozusagen an meiner Schule auch was verändern und wo finde ich wirklich, und das ist wirklich extrem wichtig, verbündete Menschen, die mir Motivation geben und nicht Motivation ziehen. Weil das ist schon auch ein Problem, finde ich, dass wenn man sich engagiert, ich kenne wirklich viele tolle, engagierte Lehrpersonen, die dann aber im Kollegium dann aber Stress bekommen oder die dann vielleicht nicht im Kollegium den Halt haben oder gar nicht sozusagen den Support, den sie bräuchten, um da weiterzugehen. Und dann frisst, wir sind alle Menschen und wir wissen, was das mit uns macht. Und dann hast du noch diesen emotionalen, mentalen Load und neben der Arbeitsbelastung, und das ist sozusagen Worst Case, finde ich. Deswegen dieses wirklich in einem Arbeitsumfeld zu sein, wo Veränderung gewünscht ist. Oder zumindest wo im Kollegium mit dir gemeinsam was verändert werden möchte. Das ist, glaube ich, schon essentiell, wenn man wirklich was anstoßen möchte. Und das andere, was du auch gesagt hast, Mieke, ist, glaube ich, dieses Selbstfürsorge, Self-Care, um sich selbst auch sorgen, weil nur wenn ich mich um mich selbst kümmere, kann ich auch wieder was an andere Menschen geben. Und auch das ist vor allem bei engagierten Menschen, auch bei mir. Ich muss da so viel lernen. Das ist nicht meine Stärke, aber ich merke, sozusagen, wenn ich mir Gutes tue, kann ich auch Gutes zurückgeben. Und wenn ich ab und zu den Anspruch dann wieder auch an mich runterschraube und einfach sehe, was ich schon erreicht habe und was ich schon verändert habe und wenn ich einfach als Lehrperson auch sehe, sozusagen, was ich alles für die Schülerin in meinem Unterricht, in meinem Dasein, in meinem Support alles schon verändern kann, daraus auch wieder Kraft ziehen, um sich selbst weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das vergessen wir manchmal, weil unsere Gesellschaft uns die ganze Zeit sagt, was wir alles nicht gut genug machen oder wo überall Ressourcen fehlen oder, ne, ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, das ist so die Kombination. Aber ich würde mir wünschen, dass es nicht mehr eine individuelle Aufgabe ist.
Ja, das fand ich nochmal jetzt eine spannende Einschätzung, weil ich finde, das ist ja wirklich so ein Grundproblem, dass vielleicht einfach irgendwann die Energie ausgeht. Ja, weil man kann nicht die ganze Zeit obertourig laufen und laufen und laufen und laufen wie im Hamsterrad. Und dafür sind ja auch die Herausforderungen einfach zu groß. Mieke, jetzt hattest du vorhin schon gesagt, auch Einzelpersonen, auch Lehrkräfte können Mitglied oder Teil der FSA werden, sich euch anschließen. Wer ist denn jetzt schon dabei und was ist so euer Ziel, eure Vision mit der FSA? Wie viele Bildungsinitiativen oder Bildungsmenschen wollt ihr erreichen? Ja, wie groß wollt ihr werden?
Genau, das ist total lustig, dass du es fragst, weil wir haben unser Gründungstreffen hatten wir jetzt im Juni, Manu. Oh Gott, Juni, ne? Genau.
Ja,
Und hatten, wir haben auch alle Leute, die wir eingeladen hatten, die auch dabei waren, konnten sich auch verschiedene Ziele aufschreiben. Und wir hatten so Mentimeter und dann haben wir so verschiedene Ziele und so. Und das war alles von Systemveränderung, ein Topf mit 50 Millionen. Das war irgendwie, wir wollen alle Bildungsinitiativen zusammenbringen, wir wollen irgendwie ein Framework mit einem Curriculum für Schulen entwickeln. Und genau, und das Schöne ist bei der Future Skills Alliance, was wir gerade, wir machen diesen Collective Impact Ansatz. Das heißt, wir wollen gar nicht vorgeben, also wir Gründungsinitiativen wollen gar nicht vorgeben, so, das wird jetzt passieren, sondern wir wollen es gemeinschaftlich, also gesamt, also mit der Allianz sozusagen zusammen, jeder, der Teil davon ist, gemeinsam entscheiden, wo soll es mit der Future Skills Alliance hingehen und was wollen wir denn erreichen. Und genau, also die Vision ist es wirklich, jetzt so ein Kollektiv aufzubauen, das agieren kann und gemeinsam entscheiden kann, wo soll die Reise sozusagen hingehen. Und wo stehen wir gerade? Und bitte, Manu, das musst du gleich ergänzen, weil wir haben noch, genau, wir haben viele Visionen übrigens, aber einfach, dass es, glaube ich, im Kern nochmal wichtig sind, wirklich die Mitgliederinnen und wie wir gemeinsam sozusagen agieren. Und wir sind jetzt gerade dabei, wir sind so 8, 9 Initiativen, die es sozusagen die Gründerinnen sind und aber die Initiativen, die praktisch die Gründungsmitgliederinnen sind wir jetzt 100. Und genau, also wir haben wirklich schon ganz, ganz viele Menschen und da gehört alles zu von dem Bildungsstartup, was irgendwie E-Learning im Unterricht macht, bis die Lehrkraft, die in der Schule Tolles umsetzt, über Stiftungen oder so, die genau Finanzierungsmöglichkeiten gibt und so. Und ja, Also von daher, das ist auf jeden Fall ein bunter Haufen, würde ich sagen, der jetzt gemeinsam ins Rollen kommt und genau diese Vision praktisch von, wie kriegen wir Future Skills im Bildungssystem verankert, von Kindergarten bis lebenslanges Lernen. Ja.
Und ich war total geflasht, muss ich sagen. Also wir haben uns ja erst im Juni gegründet. Also wir haben davor darüber nachgedacht, daran gearbeitet. Aber wir haben uns wirklich erst im Juni gegründet. Und der Zulauf war wirklich groß. Also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, aber dass wir jetzt schon 100 Mitglieder haben, und das sind Einzelpersonen und oder auch Organisationen, wie Mieke gesagt hat. Und ich merke halt einfach, dieses Thema ist für viele Menschen wirklich ein großer Hebel. Und das verbindet, dieses Thema verbindet. Und da kommt ganz viel Resonanz. Und ich finde, unsere Aufgabe ist es jetzt einfach, die Menschen, wie Mieke auch gesagt hat, diese Community auch gut aufzubauen, ne? Und in der Community gemeinsam Ziele aufzusetzen. Und klar haben wir für uns auch Ziele gesetzt, was Mieke gesagt hat, dass wir auch standardisieren, dass wir auch vielleicht auch über Zertifizierungs- und Prüfungsverfahren nachdenken, was es angeht bei Future Skills, dass wir über Curricula sprechen, wie das verändert wird. Und gleichzeitig, und da sind wir auch wieder, die Menschen engagieren sich ehrenamtlich. Wir sind gerade ja alle ehrenamtlich in der Allianz. Das heißt, wir gucken natürlich auch, wo geht die Energie hin? Wo will ich was verändern? Und das ist unsere Aufgabe, das zusammenzubringen, dass wir auch diese Menschen sozusagen im Sinne der Future Skills wirklich auch enablen können, an ihren Themen auch mitzudenken und mitzuarbeiten. Und natürlich ist es ein ganz großes Ziel, einfach auch eine politische Stimme zu bekommen, ich sag mal, einfach wahrgenommen zu werden und auch eine Expertise dazu haben, dass wir wirklich eine größere Strahlkraft auch entwickeln können.
Wie schulisch geprägt ist denn die FSA aktuell? Und also welche Bildungsbereiche fehlen euch noch? Wer darf noch dazukommen?
Also auf jeden Fall sind aus der Historie heraus, wegen dem Festival sind wir schulisch geprägt, und sozusagen unsere Anfangs-Community kam sehr stark aus dem Schulbereich. Und jetzt merke ich aber genau, wir würden uns sehr viel Unterstützung aus dem Kita-Bereich zum Beispiel wünschen. Da haben wir vereinzelte MitgliederInnen, aber da wäre es, glaube ich, großartig, wenn wir uns noch besser aufstellen und breiter aufstellen. Und wir fangen jetzt an, dass wir die ersten Mitglieder auch aus Hochschulen haben, aus dem universitären Kontext. Ich muss auch aber dazu sagen, da haben wir einen ganz starken Partner. Also da arbeiten wir auch sehr eng mit dem Stifterverband zusammen, die in dem Bereich Hochschule und Future Skills für die letzten Jahre auch schon sehr viel Gutes bewirkt haben und entwickelt haben. Und Weiterbildung finde ich auch noch sehr spannend. Also wir freuen uns auch extrem über den Bereich Weiterbildung, der ist bei uns noch nicht so stark abgedeckt.
Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, weil wir sind irgendwie, wir sind in der Mitte. Also wir sind, genau, wir haben Schule, wir haben Hochschule und so, aber dieser Anfangsbereich, also frühkindliche Bildung und das ganze Thema lebenslanges Lernen, also Weiterbildung, aber auch Umschulung. Und Sabine, du hast ja auch ganz am Anfang auch gesagt, ich meine, wir le lernen unser Leben lang, ne? Und da wird es ja jetzt auch immer mehr Modelle geben müssen. Also wirklich diese, auch dieser Umschulungsbereich, glaube ich, wird in der Zukunft, also diese wirklich diese Berufe, die jetzt wegfallen, ob durch KI oder was auch immer, die genau neue Technologien, und dass diese Menschen ja auch umgeschult werden wollen. Nicht müssen, aber auch wollen. So, da glaube ich, wird sowieso jetzt ganz neue Zweige entstehen. Und da, genau, bin ich auch ganz gespannt, was da für Menschen und Initiativen Teil der Future Skills Alliance werden wollen. Genau, ja.
Ja, und
Ja.
ich finde es auch insofern total wichtig, weil wenn man Bildung hört oder Bildung in Deutschland benennt, dann ist das immer erstmal Schule. Und dann kommt eine ganze Zeit lang nichts und dann kommen die anderen Einrichtungen so nach und nach, ja. Und ich finde das fatal tatsächlich, weil Bildung eben so viel mehr ist als Schule. Und das ist ja auch. Und das nochmal ein kleiner Eigenwerbeblock-Ansatz in meinem Podcast. Also ich decke den gesamten Bildungsbereich ab und habe so viele unterschiedliche Bildungsfrauen zu unterschiedlichen Themen, die mit unterschiedlichen Altersgruppen arbeiten, die in unterschiedlichen Strukturen arbeiten, weil Bildung so komplex ist und so ein wunderschönes Arbeitsfeld, so ein wunderschönes Thema. Und ich finde gerade die Schnittstellen zwischen einzelnen Bildungsbereichen so wichtig. Also und ich glaube tatsächlich, dass das ein Hauptproblem ist, warum wir beim Bildungsthema gar nicht so richtig weiter vorankommen. Weil dann arbeiten die Kitas für sich oder der frühkindliche Bereich und dann arbeiten die Schulen für sich und dann arbeiten die Hochschulen für sich und dann ist die Weiterbildung für sich, aber die betriebliche Weiterbildung arbeitet dann noch mal anders für sich und da ist dann vielleicht auch viel Konkurrenz, da lässt man sich nicht in die Karten gucken. Also wir haben so viele Segmente im Bildungsbereich, die sich zum Teil blockieren, anstatt wirklich gemeinsam an einem Strang zu ziehen und zu sagen, so, wir gehen jetzt alle zusammen, weil wir alle zusammen was verändern wollen und für alle von uns ist Platz, weil es so viele Bildungsbedürfnisse und Bedarfe in der Lebensspanne gibt. Und ich hoffe einfach, dass sich jetzt viele Menschen angesprochen fühlen und vielleicht die Future Skills Alliance da auch als Ansatz nehmen. Lasst uns mal zusammen, ich sag mal, branchenübergreifend im Bildungsbereich oder bereichsübergreifend gucken, was wir da machen müssen und machen können, weil diese Verkürzung auf Schule und die Verkürzung in diese einzelnen Segmente rein, die hilft uns überhaupt nicht weiter.
Es ist genau viel zu linear gedacht. Das ist so Punkt A bis Punkt Z und dann ist vorbei sozusagen. Aber es ist genau das. Es ist ja eine ganze Reise, die unser Leben lang uns begleiten wird. Und ich habe ganz am Anfang, als ich mit Bildung angefangen habe, habe ich so einen Kurs gemacht in Gamification. Und ich fand das so spannend, weil es ging nämlich auch um einen Bereich Bildung und Gamification. Und es ist so, also wenn man sich unser Gehirn ja anguckt, ist ja das Lernen, ist ja, wenn du was gelernt hast, ist es eine Dopaminausschüttung. Das heißt eigentlich, wir sind ja dafür gemacht, der Mensch ist dafür gemacht zu lernen. Und wie haben wir es geschafft, dass wir im System Schule das so kaputt gemacht haben, dass wir keine Lust mehr haben, dass es keinen Spaß mehr macht zu lernen. Und das müssen wir wieder schaffen. Und das wirklich von Kita bis lebenslang sozusagen, genau, diesen Weg zu gehen, diesen Ansatz zu fahren, ja.
Ich hätte es auch nicht schöner sagen können als du, Sabine, gerade. Ich glaube, ich sehe auch ganz viel Kraft darin, dass wir sozusagen alle Bereiche abdecken, weil ich merke auch, da finden auch viel zu wenig Gespräche statt. Also auch Kita und Schule. Und dann geht man mal in ein Thema rein, zum Beispiel in die pädagogische Ausbildung, jetzt sage ich jetzt mal von ErzieherInnen. Und dann kann man da wirklich auch viel lernen und mitnehmen, was wir vielleicht für den Schulbereich anwenden möchten. Und ich glaube, das fehlt uns auch so, ne? Also voneinander, miteinander lernen, um dann neue Lösungen zu entwickeln und nicht immer aus unserer eigenen Bubble herauszudenken, neue Lösungen entwickeln zu können. Und das sehe ich auch sozusagen als Chance, noch als Ziel von der Future Skills Alliance, dass wir genau diesen cross-sektoralen Austausch echt hinbekommen und da fruchtbare Ergebnisse auch entwickeln. Das würde ich mir einfach super wünschen.
Also ich habe ja jetzt schon ein To-Do. Ich werde gleich, wenn wir hier fertig sind, meinen Mitgliedsantrag für die Future Skills Alliance ausfüllen und abschicken, weil ich einfach finde, dass wir da bereichsübergreifend viel mehr gemeinsam anpacken müssen und dann auch mehr bewegen können. Und ich habe ja in meinem Podcast eine klassische Abschlussfrage und tatsächlich glaube ich fast, dass die sich fast erübrigt. Aber ich frage alle meine Bildungsfrauen, würdest du oder würdet ihr mit all euren Erfahrungen im Gepäck wieder oder eurem Jüngeren selbst empfehlen, im Bildungsbereich tätig zu werden? Wer von euch mag anfangen, Manu oder Mieke?
Also auf jeden Fall. Also Punkt, ich würde es immer wieder, also immer wieder, ich finde dieser Bildungsbereich, so holprig dieser Weg ist und so viele Herausforderungen es gibt, es ist einfach so bereichernd und man trifft so viele tolle Menschen. Und wahrscheinlich, wenn man so einen Podcast mal macht oder sowas, so viele, genau, so viele tolle Menschen, die sich in diesem Bereich bewegen und diese Leidenschaft mitbringen und alles. Also von daher auf jeden Fall immer wieder. Ja.
Manu, was
Ja.
sagst du?
Mir fällt die Antwort auch so leicht. 100% auf jeden Fall. Es ist mein Thema, habe ich für mich gefunden. Es motiviert mich. Es gibt mir ganz, ganz viel Kraft. Und die Menschen in dem Bereich geben mir auch viel Kraft. Und es ist auch eine große Selbstwirksamkeit. Ich meine, wenn man mal guckt, was wir da alles verändern können noch, da haben wir echt viel Gestaltungsspielraum. Und das motiviert natürlich auch, dass wir wirklich so das Gefühl haben können im Bildungsbereich, ey, sind krasse Herausforderungen, aber es ist es irgendwie auch wirklich wert.
Ja, vielen Dank für eure Antworten. Also es waren ja, war ja wirklich fast schon eine rhetorische Frage. Aber Mieke, ich nehme sozusagen deinen Ball dann auch nochmal auf. Also ich habe tatsächlich so viele spannende Bildungsfrauen und auch Männer, also Bildungsmänner kennengelernt auf meiner Bildungsfrauenreise in den letzten 4 Jahren. Und bin immer froh und dankbar über die Einblicke, über die Nahbarkeit, die auch entsteht in solchen Podcasts, über das, was ich lernen durfte. Und ich bin mal wirklich sehr gespannt, was in den nächsten 50 Folgen passiert oder auch, was in den nächsten 4 Jahren passiert, wo Bildungsfrauen dann steht. Ich danke euch sehr, dass ihr mit eurer Energie und eurem Input heute dieses ausgesprochen schöne Podcast-Gespräch mit mir gestaltet habt und dass wir zusammen meine 50. Folge ein bisschen gefeiert haben. Ich danke euch sehr und wir sehen uns wahrscheinlich auf einem der nächsten FSA-Treffen.
Danke dir für das tolle Gespräch und wir freuen uns extrem, wenn du bei der FSA dabei bist. Aber es war heute wirklich eine ganz tolle Atmosphäre. Es hat super viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank dir.
Und die Zeit geht immer viel zu schnell um. Das ist doch immer, man hat das Gefühl, man hat gerade angefangen und dann gibt es noch 10 Millionen andere Themen. Also von daher, ja, ganz, ganz lieben Dank und vielleicht sprechen wir uns in 4 Jahren zu der 100. Folge nochmal und dann, genau, sehen
Definitiv.
wir mal, was wir alles bewegt haben. Ja.
Genau. Manu und Mieke haben so viel positive und inspirierende Energie versprüht in diesem Podcast. Unglaublich. Ich bin richtig beseelt und motiviert, mich mit Bildungsfrauen auch noch größer und breiter zu vernetzen und Teil dieser Initiative zu werden. Denn es muss sich so viel ändern im Bildungsbereich, alleine ist es eigentlich unmöglich. Also sag mal, was hat dich begeistert an dieser Folge? Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Shownotes.